ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Genau, passend.
Ja, perfekt. Ach, mein lieber Mann, können wir bitte wieder rüber auf die Couch?
Ja, war so schön bequem. So hin. Moment. Das kann es auch.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Wir sollten es das nächste Mal absprechen, ob wir den Ton hochziehen oder nicht. Und ich beide total verunsichert irgendeinen Mittelweg suchen.
Ja, hat doch geklappt. Wir nehmen auf. Ja, wir nehmen auf. Wundervoll. Herrlich. Ja. Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett. Mit Sascha Koll und Martin Moczarski. Ja, heute wieder quasi in Normalbesetzung, ne? Zu viert. Ja.
Zu zweit.
Sehe ich das schon. Nee, zu zweit zu sehen ist, ne? Ja, war ja letzte Woche doch ziemlich lustig, ne?
Ja,
so,
fand ich ja.
Auch, ja. Und auch, das Feedback ihrerseits war ja auch sehr interessant. Also so, wie wir das jetzt verstanden haben, so wie wir das mitgenommen haben, hat sich die letzte Sendung doch ja ziemlicher Beliebtheit erfreut. Ja. Und wir sind da mit Ihnen einer Meinung. Wir werden dieses Format also in Zukunft fortsetzen. Und ja, ich denke hier, wir werden das in Zukunft so handhaben, dass wir ja einmal im Monat, vermutlich dann so gegen Ende des Monats, in Form eines Monatsrückblickes dann dieses Dach-Couch-Quartett abhalten werden. Ja, also wir werden uns da jetzt nicht so sklavisch dran halten. Vielleicht werden wir auch mal hier und da, ich sag mal, wenn es gerade hier zu aktuellen Geschehnissen gekommen sein wird, Stichwort US-Wahlen, die finden ja an einem Dienstag statt, Anfang November, und denke ich mal, werden wir dann Anfang November so ein Dach-Couch-Quartett veranstalten.
Gibt Sinn.
Ja, also wie gesagt, entweder, wie gesagt, einmal im Monat gegen Ende des Monats oder dann eben flexibel zu den jeweiligen Ereignissen entsprechend so. Und da haben wir auch gedacht, ja, vielleicht werden wir dann auch mal den einen oder anderen Gast einladen. Das bietet sich ja bei vier Leuten an.
Ja.
Ne? Ja. Ne? Also wir sind da ganz ihrer Meinung. Also wir haben uns gefreut, dass Ihnen das so gut gefallen hat. Mhm. Also uns hat es auch enorm viel Spaß gemacht. Ja, so haben alle was davon. Eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation, wie man so schön sagt. Ja, fangen wir an. Ist ja wieder viel passiert in letzter Zeit.
Ja.
Wir haben es ja mitgekriegt. Ja, fangen wir an mit den Zuschriften, wie wir das ja immer so machen. Da haben wir eine Stellenanzeige, und zwar von T-Polis. Da wird gesucht, ein Personal Assistant to the Deputy CEO. Einblendung jetzt. Ja. An dieser Stelle sei gesagt, wir haben von T-Polis, das ist die Firma von Titus Gebel, der hat ja schon vor ein paar Monaten, hat er ja schon mal eine Stellenanzeige hier geschaltet. Und eine treue Zuschauerin dieses Formates hat sich dann auf die Stelle beworben Und diese treue Zuschauerin, herzliche Grüße an dieser Stelle, hat mir dann jetzt diese Stellenanzeige zukommen lassen. Mit anderen Worten, daraus wurde dann tatsächlich etwas. Ne?
War schon mal erfolgreich und jetzt, das Dachtheken-Duett rekrutiert quasi das gesamte Personal für die Polizei.
Ja, ich glaube.
Wenn es so weitergeht. Aber das ist ja auch based, ne? Weil man kann ja auch mal Teil der Lösung sein, statt Teil des Problems.
Richtig.
So, und wo Leute in die Politik gehen wollen, um Teil der Lösung zu sein, der angeblichen, aber Teil des Problems werden, so kann man sich mit solchen Projekten vielleicht dann als Zuschauer hier besser identifizieren und dann auch wirklich irgendwie helfen, irgendwie so Sachen wie freie Privatstädte aufzuziehen oder so. Und da kann man, wie gesagt, Teil der Lösung sein.
Ja.
Finde ich geil.
Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir hier ja bemüht sind, sie alle in irgendeiner Art und Weise zusammenzubringen. Sei es dadurch, dass sie Käufer oder Verkäufer sind. Ja, das ist uns ganz, ganz wichtig, ne? Dass sich hier auch die Leute finden. Ne? Deswegen machen wir ja auch hier sehr, sehr gerne Werbung für Mitstreiter, ideologische Mitstreiter, wenn man so will. Also Firmen, die da ganz auf unserer Wellenlänge sind oder zumindest weitestgehend auf unserer Wellenlänge sind. Weißt du was, ich mache jetzt an dieser Stelle direkt nochmal den ersten Werbeblock. Ja, Sie wissen, übermorgen. Am Samstag, den 7.9. Einblendung, jetzt findet statt in Stuttgart der Bürgergipfel. Es wird, also der Vorverkauf ist schon beendet, aber es wird wohl auch Tageskarten geben. Also man kann dort vorbeischauen und sich dann dort direkt vor Ort eine Karte kaufen. Wir werden da sein in voller Mannstärke mit einem Stand. Und da können Sie uns dann vielleicht auch mal persönlich kennenlernen, wenn Sie denn Lust darauf haben. So, aber da gibt es ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Unter anderem den Stammtisch. Ich sage jetzt mal Einblendung jetzt, nächste Woche in Grevenbroich. Ne? Falls Sie daran teilnehmen möchten, melden Sie sich gerne bei mir. Einblendung jetzt. So, last but not least, but importestens.
Oh, English for runaways.
Yeah, I know it's not the yellow from the egg. Die EF-Konferenz auf Usedom steht an und die Plätze werden weniger und weniger. Meine Damen und Herren, falls Sie daran teilnehmen möchten, 3 Tage, herausragende Redner, herausragende Gäste, viel Information und vor allen Dingen der inoffizielle Teil, der Teil, der dann am Abend stattfindet. Meine Damen und Herren, melden Sie sich an zu der EF-Konferenz. Wie gesagt, die Plätze werden weniger. Nicht, dass Sie nachher da vor verschlossener Tür stehen. Ja, hatte ich schon Einblendung jetzt gesagt?
Ja.
Einblendung jetzt. Ja.
Ja.
So. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich hier stehen, Weihnachtsfeier, Dachcouch nachlese. Nee, so grundsätzlich, wie gesagt, also wir fanden das Format schon ganz in Ordnung. Ich meine, es ist ein anderes Format, das haben einige von Ihnen dann auch in Anführungsstrichen kritisiert, dass man da nicht so fokussiert auf die Themen eingeht und dass dann vielleicht auch so ein bisschen Blabla dabei ist. Aber ja, irgendwie hat es den Leuten dann ja doch größtenteils überwiegend gefallen. Also die Like-Zahlen waren da irgendwo im 99, irgendwas Bereich.
Ja, und wir haben uns auch schon ein bisschen überlegt, den Chat so zwischenzeitlich einfach reinzuwerfen, ist vielleicht nicht das Richtige, weil man dann irgendwie auch wieder ins Quatschen kommt darüber und so. Und dass man vielleicht dann wirklich, wir hatten ja Themen vorbereitet, also zumindest mal angesprochen, über was wir sprechen wollen. Und dann könnte man nach einem Thema dann mal den Chat abarbeiten und dann darauf eingehen und dann zum nächsten Thema wechseln, damit das nicht so ein Gespringe ist und so.
Ja.
Tonqualität war auch okay, sage ich mal. Das Problem war halt, die Lautstärke nahm immer ab, je weiter die entsprechenden vom Mikrofon weggegangen sind. Ja. Die sind da schon sehr empfindlich, die Mikrofone.
Ja.
Und aber da haben wir auch eine Lösung jetzt für. Und beziehungsweise 2. Also wenn die erste nicht klappt, dann nehmen wir auf jeden Fall die 2. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal an der Qualitätsschraube schrauben.
Ja.
Die neue Kamera ist auch installiert bereits.
Ja, und
also,
ach ja, du hattest ja so ein Zwischending da bestellt, genau, dass die jetzt auch laden und aufnehmen kann gleichzeitig.
Ja,
ja. Genau. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, wir sind bestrebt, uns auch weiterhin zu verbessern, so wie man das tut, am freien Markt. Ja,
genau.
Ja, ganz anders als Politiker, und da sind wir auch schon beim Thema.
Sehr gut.
Ja.
Oder Gewerkschaftler.
Gewerkschaftler. Also ich meine, wir haben ja, Sie wissen es ja, wir haben ja alle darauf hingefiebert. Jetzt ist es schon fast eine Woche vorbei. Die Wahlen in Thüringen und Sachsen. Ja, und da wurde ja jetzt schon einiges drüber geäußert. Da gibt es die einen, die sind zufrieden, und dann gibt es wieder andere, die sind nicht ganz so zufrieden damit. So, ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ich wäre zufrieden gewesen, wenn die Wahlbeteiligung bei null gewesen wäre, ja, und es keine neue Regierung hätte gegeben. Aber ja,
ja.
Ich bin in dem Sinne zufrieden, dass es mich wieder sehr gut unterhält.
Ja,
also ich finde die Show großartig. Also ich meine, auch die Reaktionen sind ja gut. Ich weiß gar nicht, ob wir da letzte Woche drauf eingegangen sind. Es war ja relativ frisch nach der Wahl, aber die Reaktionen sind ja großartig wieder. Die
Wahlen waren doch erst am Sonntag.
Ach so, die waren jetzt am Sonntag?
Ja.
Ach, herrje. Ja. Das ist, wenn man irgendwie 3 oder 4 Mal irgendwo eine Aufnahme hat in der Woche, und dann kommt einem das vor wie letzte Woche.
Mhm.
Na gut, wenn wir die noch nicht hatten, dann können wir ja mal auf die Ergebnisse vielleicht eingehen. Ja. Also ja, Thüringen hat die AfD erwartbar gewonnen.
Deutlich gewonnen.
Ja, die CDU auf 2. Platz, und das Bündnisarer Wagenknecht hat auch ordentlich zugelegt. Mhm. Die Linke haben ordentlich verloren.
Mhm.
Und jetzt sieht es ja so aus, als ob es nur noch eine Koalition zwischen allen Parteien außer der AfD geben könnte oder der AfD und BSW. Wo jetzt auch immer wieder gemunkelt wird, okay, wie positioniert sich das BSW jetzt überhaupt, ne? Ja, und die CDU, die möchte ja jetzt auch dann doch gerne eine Brandmauer zum BSW aufbauen und so. Also es ist schon sehr, sehr spannend.
Ich wollte gerade sagen, das kristallisiert sich ja jetzt auch so ein bisschen nach den Wahlen heraus. Also was da für ein Chaos entstanden ist. Also ich sag mal, wie du es gerade richtig gesagt hast, der Show-Aspekt, der Unterhaltungsaspekt, der ist grandios. Und ja, das war ja eigentlich auch erwartbar. So, und ich finde jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt hier so eine Meldung rausgefischt, die habe ich mir mal notiert. Für 0,9% FDP verballert 500.000 Euro im Landtagswahlkampf. Die haben... Die Ampelpartei steht damit in Sachsen kurz vor der Pleite. Ich finde das grandios. Also ich muss sagen, wir haben ja, es war ja, was die FDP betrifft, war ja erwartbar, dass sie vermutlich weder den Wiedereinzug in Thüringen schafft, noch den Einzug in Sachsen. Da war sie ja vorher schon gar nicht drin. In Thüringen hat sie ja immerhin vor ein paar Jahren noch den Ministerpräsidenten gestellt für einen Tag.
Mhm.
Das ist ja, ich meine, hier und da wurde sie dann auch schon mal in den Umfrageergebnissen unter den sonstigen subsumiert oder aufgeführt, stand aber so immer noch so bei 2, manchmal 3%. Mhm. Ja. Und selbst das ist ja krachend daneben gegangen. Ja. Also es war ein so krasses, dramatisches, komplett vernichtendes Ergebnis für die FDP. Also 1,2 und 0,9%. Mhm. Ne? Und das tut natürlich jemandem wie uns, möchte ich mal sagen, besonders gut, wenn man sieht, okay, da ist eine Partei, die irgendwie oberflächlich auf ihrem Etikett noch liberal stehen hat und vordergründig so tut, als sei sie denn für die freie Marktwirtschaft und für weniger Eingriffe des Staates. Ah, apropos weniger Eingriffe des Staates, sehr geil, muss ich gleich drauf zurückkommen, erinnere mich daran. Also diese Partei, die wirklich jetzt auch in der Ampelkoalition, und dafür denke ich mal, wurde sie eben dort in Sachsen und in Thüringen komplett abgestraft.
Ja.
Also, dass sie, die FDP, das muss man einfach an dieser Stelle mal festhalten, sie, die FDP, ist ja die Möglichmacherpartei gewesen, die diese Ampel ja eigentlich erst, ja,
zu verantworten hat.
Also ja, jetzt dann im Nachhinein zu argumentieren, ja, man habe ja in der Ampel das Schlimmste verhindert oder hier und da vielleicht mal auf die Bremse gedrückt. Ja, das ist kompletter Bullshit, weil alles, was die Ampel zustande gebracht hat, ja, also dieses gesamte Zerstörungswerk ist nur darauf zurückzuführen, dass es eine FDP gegeben hat, die es möglich gemacht hat, dass diese Partei regieren kann. Das hätte alles ganz, ganz anders laufen können. Ich weiß nicht wie, vielleicht hätte man auch die Große Koalition fortgeführt. Ganz egal, ich meine, es wäre wahrscheinlich nicht besser gelaufen, ich weiß es nicht. Jedenfalls, also dass eine Partei, die, wie gesagt, dieses Etikett quasi nach außen hin trägt, aber dann in ihrem Handeln vollständig daran vorbeigeht, dass die dafür abgestraft wird, das tut doch, ja, ich sag mal, der Seele gut.
Ja.
So, und andererseits muss man auch sehen, also grundsätzlich hier das Ampelergebnis. Man sieht ja, dass in beiden Bundesländern, Sachsen und Thüringen beispielsweise, die AfD mehr als doppelt so stark ist wie alle Ampelparteien zusammen. Also die Ampelparteien als solche, dazu muss man ergänzend erwähnen, die Ampelparteien waren auch in vorangegangenen Wahlen nicht so stark wie auf Bundesebene. Aber nichtsdestotrotz, der Verlust, der da zu verzeichnen war, der ist ja, wie gesagt, dramatisch gewesen. Das geht ja schon richtig in die Prozent. Also ich sag mal hier, dass eine SPD, wenn eine SPD 2% oder 3% verliert, dann sind das mal eben 25% weniger Stimmen. Ne? Ja. Die PDV hat da so eine schöne Auflistung gemacht, wie viele Stimmen die einzelnen Parteien wirklich in Wahlstimmen dazu gewonnen haben bzw. verloren haben. Und bei der FDP waren das beispielsweise 75% weniger Stimmen. Wow. In absoluten Zahlen. Wow. So, und das bei einer Rekordwahlbeteiligung. Und dann siehst du dann bei der AfD, die hat faktisch 50% Stimmen hinzugewonnen. Mhm. Komischerweise die SPD auch noch. Also die haben sich ja doch stabil halten können. Mhm. So, und ja, also ich sag mal, der Show-Aspekt, der ist ja jetzt, wie gesagt, grandios. Du hast ja gerade die, genau, richtig, das wollte ich gerade noch erwähnt haben. Ich habe jetzt kurz vor der Wahl tatsächlich noch ein Video gesehen. Ich weiß nicht, ob wir das einblenden können, das mit dem Höcke. Soll ich dir das schicken?
Ja, kannst du mir schicken.
Ich schicke dir das, Einblendung jetzt.
So wenig politische Einflussnahme wie möglich. Der Markt muss das regeln.
Also als ich dieses Video gesehen habe, ja, war ich förmlich aus den Socken. Ein Björn Höcke, der da hingeht und sagt, das muss der Markt regeln.
Ach so, ja, das, das hat, ich glaube, der Harlekin, der hat das auch schon mehrfach hervorgeholt, ja. Also es ist schon sehr krass irgendwie. Aber gut, Götz Kubitschek ist ja auch der Meinung, dass sie mit ihrem solidarischen Patriotismus nicht mehr weiterkommen. Und ja. Also im Osten vielleicht noch, aber im Westen wirst du das halt nicht hinkriegen.
Also ich habe das Video ja auch mal gepostet hier bei X und tatsächlich muss man dazu sagen, dass man auch aus dem, aus der Stolzmonat-Ecke, das erkennst du ja an den jeweiligen Profilen, die haben da auch schon zum Teil allergisch drauf reagiert. Ne? Also es sind halt nicht alle der Meinung wie Björn Höcke. Da muss ich halt tatsächlich noch was tun. Aber ich sag mal, das ist ja gar nicht mal so das Interessante. Es ist ja jetzt wirklich das Interessante, dass wir jetzt vor der Situation stehen, und zwar in beiden Landtagen, dass, wie gesagt, eine Regierung mit den ausschließlich etablierten Parteien keine Mehrheit mehr hat. Also es ist schlicht und ergreifend nicht möglich. So, und in Thüringen sieht es eigentlich noch schlimmer aus als in Sachsen. Da ist hier Mario Vogt auf eine Koalition mit dem BSW und eine Duldung zusätzlich noch der Linken angewiesen. Mhm. Und ja, wie ich es ja eigentlich erwartet hatte, es passiert genau das, was passieren musste. Es beginnt jetzt gerade die Partei von innen zu zerfliegen. Ja. Da habe ich ja, wie gesagt, da ist ja jetzt gerade so ein ein Artikel, beziehungsweise da gehen ja jetzt gerade so ein paar Artikel rum, da geht es dann darum, dass sich da in der CDU wohl einige Leute zusammengetan haben, bisher 40 an der Zahl und darunter auch so Leute wie jetzt hier Roderich Kiesewetter, die da jetzt fordern, okay, die CDU muss jetzt einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit dem BSW hinterher schießen.
Ja. Also, ja, mit wem wollen sie dann noch koalieren?
Ja, ich weiß es nicht.
Also sie schließen einfach jede Partei, die im Parlament ist, schließen sie einfach aus.
Ja.
Und wollen dann aber trotzdem Regierungsverantwortung übernehmen.
Es ist einfach es Gold. Es ist
krank.
Feinstes Unterhaltungsmatch. Es ist so wundervoll anzuschauen. Du siehst halt wirklich du siehst jetzt gewissermaßen die Konsequenzen der Politik, die die CDU in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren betrieben hat. Das war ja eben so eine Öffnung hin zum linken Lager und ein sich unterordnen, ne? Also unter die Ideen und Vorstellungen der Grünen. Also das ist ja unter Angela Merkel in Formvollendung geschehen. Man hat sich, wie gesagt, zum Mehrheitsbeschaffer der Grünen degradieren lassen, der linken Ideen, also von diesen konservativ-christlichen Blablub, von mir aus auch marktwirtschaftlichen Wurzeln ist ja nichts mehr übrig. Da ist absolut alles komplett weg, ne? Jetzt hast du dann solche Leute wie diesen Günther da in Schleswig-Holstein an der Macht, dann hast du
genauso gut bei der Grünen Partei.
Der könnte 100%, ja, oder auch so eine hier, wie hieß sie, Katja Prim oder so ähnlich, der siehst du doch schon am Gesicht an, dass die eigentlich in die Linke gehört, ne? So, oder ey, am besten ist ja hier so ein Ruprecht Polenz. Oh. Ey, boah, Junge. Das ist
folgen Sie dem mal auf X. Das ist großartig.
Oder lassen Sie es bleiben. Also der Typ, der ist, also der wirkt ja wirklich wie so ein Altkader, ne? Aber wirklich so ein richtig alter Kader, ne? Aber so aus den tiefsten SED-Tiefen, so wirkt er, so kommt er rüber. Also
ich verstehe nicht, was der in der CDU sucht.
Ich weiß es auch nicht. Ja, aber es sind diese Leute, die in der CDU so mehr oder weniger tonangebend zu sein scheinen. Beziehungsweise, also ich weiß nicht, ob sie tonangebend sind, aber sie nehmen da auf jeden Fall recht viel Platz ein.
Ja.
Ja.
Oder zumindest deren Positionen nehmen da viel Platz ein.
Ja, ja.
Also ich meine, ob Ruprecht Polenz jetzt viel Einfluss in der CDU hat, das mag ja hingestellt sein, aber CDU macht halt die Politik, die Ruprecht Polenz auch fordert.
Hat. Beziehungsweise hat diese Politik gemacht. Ja. So, und jetzt steht man da vor diesem gigantischen Dilemma, dass diese Politik, für die man sich hat in den vergangenen Jahren einspannen lassen, beziehungsweise diese Politik, die man ja selber betrieben hat, und diese Öffnung hin zu den Linken, beziehungsweise, also das heißt zu den Linken, ich sag mal zu den Sozis, also sprich zur SPD, insbesondere zu den Grünen, also dass diese Öffnung zu den Grünen, dass die sich jetzt aber so mit voller Gewalt recht, aber so richtig recht, ja. Jetzt stehen die Grünen gewissermaßen da, wo sie hingehören, ja, nämlich gewissermaßen am Pranger, ja, alle Leute sehen, okay, grüne Politik, damit ist absolut nichts zu machen. Das führt hier direkt in den Ruin. Ne? Wohlgemerkt, die CDU hat ja grüne Politik betrieben. Aber jetzt hat man halt hier die Grünen in der Regierung, die einfach weitermachen wie die CDU. Und jetzt hat man so einen schönen Schuldigen, sag ich mal. Jetzt passt es auf einmal, ja. So, und die Leute stellen ja jetzt fest, okay, es funktioniert einfach nicht. Und beziehungsweise die CDU ist ja jetzt in diesem komplett bescheuerten Dilemma, dass sie sich eben, wie gesagt, auf der einen Seite von den Grünen distanzieren muss. Da gab es ja auch so ein Plakat hier, ich glaube, wo war das? Michael Kretschmer Sachsen. Ja, richtig, Michael Kretschmer in Sachsen, der hat ja eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen, hat ja im Wahlkampf, ich glaube, so ein Instagram-Post, ja, hier, wie war das, da hatte der so ein Rasenmäher, ja, und Grüne kurz halten, ja, grün kurz halten, total geil, ne? also so einen richtigen anti-grünen Wahlkampf, also nicht nur, aber eben auch einen richtig anti-grünen Wahlkampf gefahren, so, und jetzt hat man sich aber gleichzeitig auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ich sag mal, ideologisch einnorden lassen, mitziehen lassen nach dem Motto, so, ja, hier mit der AfD kannst du nicht reden, ne?
Naja.
So, und jetzt haben sie eigentlich.
Ja, man hat das Spiel ja die ganze Zeit mitgespielt.
Ja, klar, natürlich, alles. So, und jetzt sind sie da. Jetzt sind sie da mit ihren 20-30% und absolut keiner Koalitionsoption. Und das ist einfach geil. Also das macht das ganze Spiel, das, ne, ich meine, werdet unregierbar. Das ist ja ein Das ist ja eine Losung, libertäre Losung. Und man sieht, die Länder werden unregierbar, wenn sich diese Konstellationen, nicht irgendwie auflösen. Und wie gesagt, also ich denke mal, man hat ja mitgekriegt, noch vor den Wahlen wurden ja Umfragen gestartet. Da wurde gesagt, ja, mit wem sollte denn die CDU jetzt in den östlichen Ländern koalieren? Und da gab es eine deutliche Mehrheit dafür, dass die CDU Mitglieder die Wähler, die haben gesagt, mit der AfD, also im Osten waren es dann über 60 oder sogar 70%, die sich dafür ausgesprochen haben. Im Westen waren das erstaunlicherweise auch gar nicht so wenige. Ich glaube, da waren es irgendwie so 40%. Und insgesamt war das dann eine knappe Mehrheit für eine Koalition mit der AfD. Also das heißt, die Mitglieder, also zum Teil die Mitglieder, aber auch die Wähler, die sind ja längst viel, viel weiter oder längst auf einem völlig anderen Dampfer als hier diese offizielle Position. Und das muss die CDU jetzt irgendwie verdauen, einbauen, einbinden, versuchen, irgendwas daraus zu machen. Mhm. Und das finde ich spannend.
Gab es nicht Anfang des Jahres auch diese Mitgliederbefragung der FDP, ob die Ampel sprengen sollen?
Ja.
Hat man denn da getan, was die Mitglieder wollten?
Ja, man hat...
Und zwar, ist drin geblieben. Ne? Die wollten drin bleiben.
Genau, ja. das war ja,
das ist so dumm.
Das war ja, glaube ich, das erste Dachtheken-Duett dieses Jahres.
Ja, genau,
haben wir ja genau darüber gesprochen. Dazu muss man sagen, die Teilnahme, also die Teilnehmerzahl an dieser Umfrage, die war jetzt nicht sonderlich hoch. Und es gab dann ja auch im Nachhinein so Stimmen, die da gesagt haben, so, ja, wie ist das denn gelaufen? Keine Ahnung, ich habe keinen Link bekommen oder so. Irgendetwas war da... Naja, ich meine, die FDP hat ja auch ältere Mitglieder, ne? Ja. So, also die Vollboomer, die halt nicht mal eine E-Mail-Adresse haben. Und ich glaube, diese Stimmabgabe wurde halt per Mail verschickt oder per Brief, ich weiß nicht.
Irgendwie so.
Also es war dann doch etwas komplizierter für manch einen an dieser Umfrage teilzunehmen, aber es war dann tatsächlich doch eine, wenn auch knappe Mehrheit für den Verbleib in der Ampel. So, da haben wir ja Anfang des Jahres schon gesagt, ey, da kannst du, komm hier, weg.
Ja, ne? Aber sie haben ja jetzt die Quittung gekriegt.
Aber was für eine. Ja. Und das ist wirklich, wirklich erholsam. Und ich frage mich jetzt auch gut, mit 0,9% oder mit 1,2%, da bist du halt eine Kleinstpartei. Da bist du so eine Randpartei. Da bist du die Tierschutzpartei. Ja, da bist du die MLPD. Ja, also.
Ja. Das ist schon großartig, ja.
Ich meine da, und wir wissen ja, die FDP, das sind ja, speist sich ja doch vornehmlich so aus, ich würde jetzt mal sagen, Leuten, die Karriere machen wollen, Karrieristen, die werden doch im Osten nie wieder auf irgendeinen grünen Zweig kommen. Wie soll sich das jetzt ändern? Wie soll jetzt im Osten... Keine Ahnung, weiß ich nicht, diese pulverisierte FDP-Landschaft, wie soll die jetzt wieder entstehen? Da gibt es keine Möglichkeit.
Ich glaube, da gibt es eher Potenzial in der AfD, dass die da irgendwie ein bisschen marktwirtschaftlicher werden und dann die ehemaligen FDP-Wähler abgreifen könnten. Vielleicht haben sie es sogar schon getan, weiß man gar nicht.
Ja, da gab es ja interessante, also man muss sich ja die Wählerwanderung anschauen. Mhm. Also fand ich auch richtig, richtig beeindruckend. Man hat gesehen, an den Analysen, dass wirklich aus jeder Partei, selbst von den Grünen, sind Leute zur AfD rüber. Selbst von den Grünen. So, und CDU natürlich die allermeisten, und von den FDP, der Teil, der da rübergegangen ist, der war jetzt auch nicht unbeträchtlich. Mhm. Das war schon relativ viel, und zwar in beiden Landesverbänden. Und gleichzeitig ist der Anteil derer, die früher die AfD gewählt haben und jetzt das BSW gewählt haben, verschwindend gering gewesen. Also nicht der Rede wert.
Mhm.
Also es waren jetzt keine wirklichen Prozente, die da entstanden sind. Also fand ich sehr spannend. Und wie gesagt, Tatsache ist, wir sind jetzt im Osten vor diesen, ja, wie soll ich sagen, vor diesen immensen Schwierigkeiten, in die sich eigentlich alle hineinmanövriert haben. So, also auch zum Beispiel hier, dass sich das BSW von der Linken abgespalten hat.
Mhm.
Ja, das, ich weiß nicht, was, also wenn dahinter jetzt irgendwie so ein größerer Plan gesteckt haben sollte, ich weiß nicht welcher, es hat ja zu nichts geführt. Es hat ja niemandem irgendeinen Vorteil gebracht. Man hat ja auch gesehen, dass Linke und BSW zusammen ja weniger Stimmen eingefahren haben als vor der zur letzten Landtagswahl. So, es ist eigentlich nicht viel passiert. Man hat sich aufgesplittet. Man steht unter Umständen vielleicht sogar noch relativ zerstritten gegenüber. Wobei ich mir vorstellen könnte, irgendwann einmal kommt es dann wahrscheinlich wieder zu einer Annäherung. So ganz ausschließen möchte ich das nicht. Ne? Stichwort Premium-Partnerschaft.
Ja, genau.
Weiß ich nicht. Kann ja durchaus sein, dass da noch was draus erwächst. Aber Tatsache ist, es herrscht gerade so ein wirklich wunderbares Chaos. Und die wirklichen Gewinner sind einfach in der Hinsicht die AfDler, die sich jetzt komplett entspannt, also die AfD als Partei. Also die kann sich jetzt komplett entspannt zurücklehnen, sagen so, okay.
Zerfleischt euch mal gegenseitig und dann.
Haut rein, zerfleischt dann euch.
Gucken wir mal weiter.
Macht genauso weiter wie bisher. Ja. Wir gucken zu und spenden ab und zu noch mal so ein bisschen Applaus. Mhm. Ja.
Ja, und sie haben ja auch, gerade in Thüringen ist ja ganz sicher die Sperrminorität.
Ja.
Das heißt, Verfassungsänderung, also gibt ja Landesverfassung, dürften oder könnte sie quasi blockieren, falls die gemacht werden sollen. Genauso können sie Richterwahlen, glaube ich, darum geht es auch. Die muss auch mit 2/3 Mehrheit geschehen, die könnten sie auch blockieren. Und in Sachsen sind die in der Situation, da haben sich ja die Kommis schon riesig gefreut, weil man hat ja mal wieder das Wahlergebnis noch ein bisschen manipulieren müssen, dass es irgendwie passt. Da sind sie ja quasi aus der Sperrminorität rausgeflogen um einen Platz. Also ging da um eine Anpassung. Die haben das Wahlverfahren angepasst, beziehungsweise die Verteilung der Sitze angepasst und haben die Computer noch nicht geupdatet und deswegen haben die vorher falsche Zahlen rausgegeben und jetzt nachträglich die richtigen. Dann haben sich die Kommis halt gefreut, okay, die Sperrminorität ist weg, weil denen dann ein Sitz fehlt. Aber wenn jetzt der Herr von den Freien Wählern entweder nicht seinen Sitz einnimmt oder sich sogar der AfD-Fraktion anschließen sollte, dann ist die Sperrminorität wieder da und man könnte eventuell schlimmere Verfassungsänderungen da verhindern. Was jetzt aber auch noch ist, habe ich auch nur am Rande mitgekriegt, aber du weißt darüber mehr, hier der Landesverfassungsschutz in Thüringen ist es, glaube ich, ne?
Genau.
Der soll jetzt nicht mehr unter Kontrolle des Parlaments stehen.
Ja, ich bin kein Jurist, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich will mal kurz, ich habe es mir tatsächlich hier ausgedruckt. Thüringen, Parlament wird Verfassungsschutz nicht mehr kontrollieren. Das steht da so. So, kein Aufschrei. Kein Skandal.
Sonst schreien immer alle nach parlamentarischer Kontrolle über alles, über den Heizungskeller und jetzt
kommt hier wieder das gute alte, wo ist denn jetzt der Skandal? Ist ja auch schon bei den RKI-Files zu tragen.
Ja, genau.
Wie gesagt, Parlament wird Verfassungsschutz nicht mehr kontrollieren. Also es kann sich jetzt quasi eine eigenständige Geheimpolizei bilden, die da machen kann, was sie will. Ich weiß es nicht. Also da geht es ja darum, dass jetzt dieser Ausschuss, der da, wie gesagt, den Verfassungsschutz kontrollieren sollte, der hat sich ja jetzt aufgelöst oder musste sich auflösen, weil die Mitglieder einfach nicht mehr im Landtag vertreten sind, ja? Ist halt passiert. So, Problem ist jetzt, er müsste also neu gewählt werden, aber ohne die Stimmen der AfD lässt sich da halt nichts mehr wählen. Also hier kommt im Prinzip schon die Sperrminorität voll zum Tragen. Und es müsste dann natürlich auch ein AfDler in diesem Kontrollgremium sitzen. Und ich sag jetzt mal, ich muss mir keinen Aluhut basteln, ja, um zu erkennen, oha, offenbar scheinen da Dinge im Verfassungsschutz vorzugehen, die vor den Augen der AfD verborgen bleiben sollen. Und das wird ja eigentlich schlicht und ergreifend an allen Ecken und Enden kommuniziert. Das sagt ja auch der Haldenwang. Also hier jetzt, wenn Thüringen hier auch nur wenn hier die Thüringer hier, die AfD, wenn die da Einblicke in diesen Verfassungsschutz bekommt, ja dann sperren wir die aus von dieser gegenseitigen Informationsvernetzung.
Ja, genau.
Also richtig krass. Und ich sag jetzt mal, dem Otto-Normalverbraucher wird das vielleicht nicht direkt auffallen, aber das ist ja schon mal eine deutliche Sprache. Das ist wirklich, also wie gesagt, ich bin kein Jurist, ich weiß jetzt nicht genau, also ich habe jetzt an einigen Stellen gelesen, dass das wohl ein Verfassungsbruch ist, also dieses Kontrollgremium nicht einzurichten. So, und ich bin mir jetzt, wie gesagt, nicht sicher, also falls jemand von Ihnen Jurist ist oder sich dahingehend auskennt, Michael, also mich würde mal interessieren, ja, da muss doch oder da wird doch die AfD entsprechende Möglichkeiten haben oder schätze ich mal, Möglichkeiten haben, gegen diesen Verfassungsbruch vorzugehen. Also, dass ja, man dann,
aber das läuft dann wie immer. Die klagen dagegen.
Ja.
Dann wird die Klage angenommen, das Verfahren in 3 Jahren durchgeführt. Mhm. In 4 Jahren gibt es ein Urteil. Bis zur nächsten Wahl wird dann nichts mehr gemacht und danach hat man es vergessen. Mhm. Oder es sind halt sowieso wieder andere Mehrheiten entstanden, die das ja, dann wieder obsolet
machen. Das weiß ich ja gar nicht. Vielleicht kann man da diesbezüglich auch so eine, hat ja hier beim Kompaktmagazin hat das ja gut funktioniert, ja. Hier so einen Eilantrag zu stellen, zu sagen, so hier das Vorgehen der anderen Parlamentarier, das ist schlicht und ergreifend verfassungswidrig. Da müsste der Verfassungsschutz jetzt mal aktiv werden. Ach ja, der wird ja gar nicht mehr kontrolliert. Ja. Von wem nimmt der jetzt eigentlich seine Anweisungen entgegen?
Ja, wahrscheinlich immer noch vom Landesinnenministerium.
Ja, und
dem sind ja sowieso unterstellt. Ja,
aber wer wird das denn dann zukünftig sein? Ne?
Ja, das ist eine gute Frage.
Das ist doch alles so keiner. Spannend.
Ja. Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr spannend.
Nee, und weißt du, was ich auch krass finde? Wir haben ja mitgekriegt, das war ja noch vor der Wahl. Das ist ja diese Kampagne von Edeka.
Ja.
Mit dem, ja, Blau passt nicht zu uns. Ich glaube, die haben sogar Blaubeeren aus ihrem Sortiment. Ja, nicht nach hinten. Also ja, es ist nicht nur nach hinten losgegangen. Man hat ja gesehen, dass sich deutschlandweit, nicht nur in Ostdeutschland, sondern deutschlandweit, haben sich dann die Franchise-Nehmer. Wir haben letzte Woche drüber geredet.
Ist kein Franchise, es ist irgendeine Art Genossenschaft oder so.
Ja, stimmt. Ja. Aber eben die Einzelhändler, ja, genau. Die sich dieses Logos da bedienen, die sich der Marke bedienen, die Produktpalette verkaufen, die haben sich jetzt deutschlandweit geäußert und haben alle mehr oder weniger dasselbe gepostet nach dem Motto, also wir wollen uns hier politisch nicht äußern, wir wollen uns politisch hier nicht vereinnahmen lassen, wir wollen Lebensmittel verkaufen und zwar an alle, ja. Völlig egal, welches Geschlecht, welcher Religion, welcher politischen Ausrichtung, alle werden bei uns bedient. Also das haben die dann gemacht und daraus ist dann tatsächlich so ein mittelschwerer Twitter-Sturm erwachsen. Und ja, wie gesagt, da weiß man halt, also ich schätze mal, dass man als Einzelhändler, also als Marktteilnehmer, ja, dass man genau weiß, okay, ich kann mir das schlicht und ergreifend nicht leisten, dass ich nur 10% von mir aus meiner Kundschaft auf einmal verliere. Ja. Das haut einfach mal rein in die Gewinnverlustrechnung. Ja. Ja, also das ist, ja, wie gesagt, das fand ich zum Beispiel so ein ziemlich spannendes Signal, das quasi vor bzw. nach der Wahl so ein bisschen rausgegangen ist.
Und jetzt wo wir noch bei den Wahlen sind, oder wolltest du noch nicht wechseln?
Wir sind noch bei den Wahlen. Also okay. Ich habe jetzt.
Ich verfolge ja auch die Twitter-Reaktionen immer wieder, ne? Und ich finde es ja immer sehr geil, nach jeder Wahl kommt ja immer diese Geschichte, wer wählt denn jetzt hier überhaupt was? Mhm. Ja, und dann wird dann nach Alter sortiert, in welchen Altersgruppen wird welche Partei gewählt. Es wird aber auch nach Bildung sortiert, beziehungsweise ich nenne das ja Missbildung.
Mhm. zu Recht.
Und Da erdreisten sich dann wieder irgendwelche Leute, die so einen intrinsisch wertlosen Doktortitel haben, dann über die Leute zu urteilen, weil man sieht ja in diesen Grafiken, ja, Hauptschulabsolventen wählen eher die AfD und fast gar nicht die Grünen. Mhm. Dann hast du bei mittlerer Reife ein bisschen weniger AfD, ein bisschen mehr Grün und so. Also du siehst halt quasi bis nach abgeschlossenem Studium, wo die Grünen sehr hoch sind und die AfD sehr niedrig ist, dieses Gefälle quasi. Mhm. Ne? Also und daraus machen sie dann ja, Bildung hilft. Mhm. Ne? Und man, also die diese Herabschätzung einfach dieser Leute, die einen Hauptschulabschluss haben oder eine mittlere Reife, so nach dem Motto, die sind einfach nur zu doof, um die richtige Partei zu wählen. Mhm. Die verstehen das einfach nur nicht. Das erzählen uns die Politiker ja auch immer wieder. Wir verstehen das ja einfach nur nicht richtig, was die vorhaben. Und also wirklich, da kriege ich einen Hals, wenn ich sowas sehe. Ne? Und man schaut dann auch gar nicht mal darauf, okay, woran könnte es denn noch liegen, dass jetzt Hauptschüler oder Hauptschulabsolventen und mittlere Reifeabsolventen, warum die AfD wählen? Mhm. Ich meine, man muss ja mal schauen, was üben die denn zum Beispiel auch für Berufe aus? Das sind ja dann Handwerker oder Geringverdiener dann in dem Sinne, wobei Handwerker sind nicht Geringverdiener, ja, aber das ist ja auch ein breiteres Spektrum. Es sind jedenfalls nicht die Firmenbosse, es sind nicht die Personalleiter und
Wenn ich dazu mal was sagen darf, meine Frau, die hatte einen Klassenkameraden, der hat dann irgendwann einmal also meine Frau war erst auf der Hauptschule, ist dann auf das Gymnasium gegangen, hat also wie gesagt einen Hauptschulklassenkameraden gehabt, der ist jetzt Filialleiter von irgendeinem Supermarkt, ich weiß nicht, vielleicht sogar Edeka oder sowas, ne? Der ist Filialleiter, der hat sich halt hochgearbeitet. Das ist, an so einem Schulabschluss ist genau gar nichts abzulesen.
Ja.
Du hast hochintelligente Leute, wirklich hochintelligente Leute, fleißige Leute, die gehen halt auf die Hauptschule, können mit dem ganzen Quatsch im Prinzip nichts anfangen, ja, und also nehmen da das mit, was sie brauchen, lesen, schreiben, rechnen, fertig aus, so alles andere interessiert die nicht. Und dann gehen die arbeiten und dann machen die Karriere und dann arbeiten die weiter, machen dann vielleicht, studieren irgendwann mal vielleicht, weil sie irgendwie den Schulabschluss nachgeholt haben. Das ist, also wenn wir uns mal so zurückversetzen in die Zeit 80er, 90er Jahre, da wusste man gewissermaßen, wenn ich studieren gehe, dann werde ich irgendwann einmal einen besser bezahlten Job haben. So, aber was für Studiengänge wurden denn damals belegt? Das waren dann eben MINT-Fächer, das war dann Jura, das war dann eben Medizin oder sowas, ja. Das verstanden wir, also in meiner Generation noch, unter Studieren gehen. So, dann gab es auch die Leute, die haben dann, was weiß ich, Germanistik, Philosophie, Soziologie studiert. Das hat aber, ich sag mal so, meine Generation, so die breite Mehrheit, hat das nicht so wirklich für voll genommen. Also wir haben damals schon gesagt, also ich habe das damals schon so gesehen, okay, diese Leute, die da jetzt Philosophie studieren gehen, die haben vielleicht einfach nur keine Idee, was sie machen wollen. So, ich meine, es entsteht ja nichts Produktives daraus. Also du bist halt hier Dr. Phil, ne? Was weiß ich, was kannst du dann? Ja? Kannst du philosophieren, dann kennst du dich mit Philosophen aus und weiß ich nicht was. Also es war jedenfalls so, dass seinerzeit, so 80er, 90er Jahre, ich glaube, da war der Blick auf das Studium noch ein völlig anderer. Und solche Studienfächer, die wurden, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, eher belächelt. Ja, also Soziologie hier und da war ja vielleicht ganz sinnvoll, aber wirklich in so einem minimalen Ausmaß. So, und was hat sich verändert? Also wenn wir heute uns den Durchschnittsstudenten vorstellen, dann denken wir ja nicht an jemanden, der jetzt hier knallhart Jura studieren geht oder BWL oder hast du nicht gesehen? Wir denken automatisch an Malte Sören, ja, der Germanistik, Soziologie und Philosophie abbricht,
um dann in die Politik zu gehen.
Um dann in die Politik zu gehen. Genau so ist es ja. Also das ist absolut, also es hat sich ja völlig verändert. Also das ist
Ich habe jetzt kein so krass, ich habe jetzt kein Bild von den Unis, wie es da abgeht, ob das jetzt, also ich glaube schon, dass die MINT-Fächer immer noch das sind, was da am meisten nachgefragt wird, ne? Aber nee, mir geht es halt auch darum, diese Abwertung, die diese Leute dann den Leuten mit einem geringeren Abschluss als ihrem eigenen einfach darbieten und die einfach nur für komplett doof halten, obwohl die intuitiv wesentlich mehr checken als ein Grünwähler, der studiert ist und vielleicht sogar Professor ist oder weiß der Teufel was. Also Und wie gesagt, dass sie sehen die Probleme, die diese Leute nicht haben, nicht. Weißt du, der Handwerker hat halt ganz andere Probleme, als den Klimawandel aufzuhalten. Mhm. So, der wählt eine AfD vielleicht dann, weil der merkt, okay, die sind vielleicht noch ein bisschen marktwirtschaftlicher aufgestellt als SPD, Linke, Grüne, CDU zusammen und FDP auch noch. Mhm. Und wählt die deswegen. Mhm. So, die, aber auf die Idee kommen die ja gar nicht. Weil die ja wieder nur denken, die sind einfach dumm und dann dumme Leute wählen die Nazis und die Nazis sind auch dumm, alles dumm.
Ja, das
so,
ist.
Das ist in der. Die, aber die halten sich für geistig überlegen gegenüber Hauptschülern und mittlere Reife und so weiter.
Ja, das ist. Ich glaube mittlerweile wirklich, dass die Tagesschau in einfacher Sprache extra für Grünwähler kreiert worden ist. Aber das
habe ich auch so ein Gefühl.
Da kannst du recht haben, wobei ich. Ich weiß gar nicht, ob dahinter nicht eine völlig andere Absicht steckt. Also ich meine,
die Absicht ist zu sagen, ihr seid dumm, wählt doch mal irgendwas, was weniger dumm.
Ja, es wird ja durch dieses Verhalten, was du absolut korrekt beschrieben hast, wird ja eigentlich nur offenbar, was das für, ja, im Prinzip Menschenfeinde sind. Also diese ganze, was das für Heuchler sind vor allen Dingen. Also dieser ganze Quatsch mit von wegen Diversity oder insbesondere Inklusion und wir sind doch alle gleich. Ja, das
schmeißen sie damit über den Haufen.
Komplett. Hat auf einmal gar keine Bedeutung mehr. Ja. Nee, wir sind nicht gleich. Ja, Studenten sind einfach bessere Menschen, die wählen Grün. Genau. Ne? Und genau das, also wie gesagt, man heuchelt den Leuten zwar das eine vor, kehrt aber hier wirklich nach außen hin, und ich weiß nicht, ob absichtlich oder aus Dummheit, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Man kehrt wirklich nach außen, dass man im Kern völlig anders tickt. Völlig anders tickt. Und ich könnte mir eher vorstellen, dass man sich dieser, ja, nichts anderes als eine Propagandatechnik. Ja, dass man eben, wie gesagt, Dummheit versucht oder Bildungsferne, so nennen sie das. Die sagen ja nicht explizit dumm. Man sagt ja bildungsfern. Also das Bildungsferne dann mit Bildungsferne ist ja was Schlechtes, und das soll man dann schlicht und ergreifend mit der AfD assoziieren. Ja, so, und da müssen wir gegenhalten und sagen, okay, je weiter du von diesem Bildungssystem entfernt bist, desto besser scheint es wohl zu sein.
Ja
und ja, wie gesagt,
es ist halt wirklich so, gerade die Leute, die politisch, die wirklich was machen irgendwie, ja, die wirklich produktiv tätig sind in der Wirtschaft, die einen Betrieb leiten oder auch einfach im Betrieb mal lochen. Mhm. Ja, die haben keine Zeit für Politik, die beschäftigen sich mit dem Quatsch nicht, und die sind weniger missgebildet als die auf eine Universität gehen und sich dann irgendwie in ihrer Freizeit mit Wulventöpfern und feministischer Außenpolitik beschäftigen. Den scheißt man halt komplett ins Gehirn. Mhm. Und dann sagt man, das sind die klugen Leute. Mhm. Ja, und die Bildungsfernen, das sind eigentlich die noch normal ticken, die nicht verbildet sind oder nicht missgebildet sind, wie ich das ja jetzt. Ich finde das so schön, das ist mir letztens eingefallen. Manche haben ja irgendwie von ungebildet oder Unbildung gesprochen, aber das passt ja nicht. Ich sag, missgebildet sind diese Leute. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, also ich diese Arroganz, ich halte es nicht mehr aus. Manchmal denke ich mir, ich müsste noch mal unter so Leute drunter kommentieren, was das eigentlich für arrogante Arschlöcher sind, aber dann lässt es halt doch wieder, weil genau diese Leute sind halt auch die ganz schnell auf der Online-Polizeiwache sind und einen anzeigen.
Ja, man kann das ja so formulieren, dass es nicht strafbar ist.
Ja, man könnte drunter schreiben, Doktortitel sind intrinsisch wertlos oder so.
Ja, zum Beispiel, ja. Vor allen Dingen solche in Philosophie, Germanistik und Soziologie.
Ja, wobei ich habe auch schon manche Juristen gesehen, wo man sich denkt, heilige Kuh, was ist denn da los? Mhm. Also hast du vielleicht ein paar Gesetzestexte schön auswendig gelernt, das hast du irgendwie hingekriegt, aber kognitiv in der Lage, da irgendwie mal was rauszuziehen, bist du offensichtlich nicht. Also.
Ja, da magst du absolut recht haben. Jetzt vielleicht noch abschließend zu diesem ganzen Dilemma, in dem jetzt ja unsere Parteien stecken, was man einfach nur genießen kann und sollte. Man sagt ja permanent, also man hier zum Beispiel, was jetzt hier diese CDU angeht und jetzt dieser Unvereinbarkeitsbeschluss den BSW betreffend, also alle Parteien, geschlossen, alle Parteien führen ja, ich sag mal, im argumentativen Kampf gegen das BSW und gegen die AfD folgendes Argument vor. Ja, beide, also alle sagen, dass diese beiden Parteien ja von Putin gelenkt seien.
Ja.
Das ist total krass. Also ich finde, ne, das taucht immer wieder auf. Mhm. Ja, es ist genau das. Also hier von wegen bla bla bla, Sarah Wagenknecht geht gar nicht. Hat jetzt ja auch hier haben ja auch diese CDUler gesagt, ja, das ist ja hier von wegen Westbindung, will sie nicht mehr und ja, ist ja Putin-nah, will irgendwie die.
Sie ist schon eine Putin-Freundin. So.
Ja. Ich meine,
die hat 2022 hat sie noch irgendwie gesagt, so ab, nee, Putin hat überhaupt gar keinen Grund, in die Ukraine einzufallen. Warum sollte er das überhaupt tun?
Ja,
so, der ist so ein lieber Kerl. So.
Es geht aber schon um das Bild, was gezeichnet wird. Es geht ja schon darum, das Bild zu zeichnen, sowohl das BSW, also beziehungsweise Sarah Wagenknecht, als auch die AfD seien regelrecht Putin gelenkt.
Mm,
also, dass da wirklich irgendwo ein Draht zwischen Putin, der AfD und dem BSW besteht, der die dann da lenkt und denen sagt, das und das habt ihr jetzt zu sagen, das und das habt ihr zu äußern, um das jetzt mal hier vereinfacht zu formulieren. Was dagegen spricht, ist ja die Tatsache, dass die beiden Parteien offenbar nicht miteinander koalieren wollen. Also das BSW will ja
hat ja jetzt... Da sprechen ja auch andere Sachen gegen. Ich meine, das BSW, das sind genauso Kommunisten wie bei der Linken.
Absolut. So, und da gibt es kein Vertun. Ne?
Und ja, die halten die AfD halt auch für so eine Partei, die den dritten Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus gehen will. Und das ist ja dann schon, Nazi. Ne? Also es gibt, also aus deren Sicht gibt es viele gute Gründe, die Koalition mit der AfD abzulehnen. Also klar, man kann sich vielleicht auf zwei, drei Punkte irgendwo einigen, irgendwie ja Migration begrenzen, wobei da ist das BSW ja auch schon nicht dabei. Wollen
die gar nicht.
Und dann, worauf dann? Außer, ja, wir wollen die Ampel weghaben, okay. Wie kann man das jetzt thematisch verwenden? So, also,
und was kommt danach?
Ja, eben, was kommt danach?
Also, das ist ja genauso wie damals, Merkel muss weg, ne?
Ja.
Alle haben gerufen, Merkel muss weg, jetzt ist Merkel weg und was ist passiert? Es ist
wesentlich besser geworden. Kann ich Merkel nochmal sehen, bitte?
So schlimm war das damals gar nicht unter Merkel. Nur das mit den Steuern hätte nicht sein müssen.
Ja.
Nee, wie gesagt, das ist
Ich verspreche mir
wirklich für die nächsten Wochen und Monate, insbesondere mit Blick auf die Bundestagswahl, dass es da wahrscheinlich noch zu dem einen oder anderen Zerwürfnis kommen wird. Ich glaube wirklich insbesondere was die CDU angeht, also diese das, was ich ja jetzt schon ich sag mal, dezent andeutet, ja, das scheint jetzt wirklich an Fahrt aufzunehmen. Es war eigentlich zu erwarten, es wird sie komplett zerreißen, es wird sie komplett auseinandernehmen und profitieren davon wird höchstwahrscheinlich nur die AfD. Oder um jetzt hier den Spin zum nächsten Thema zu kriegen,
ja,
Bündnis Deutschland.
Ja, ich weiß nichts über die, außer das, was Harlekin in seinem irgendwie 10-Minuten-Video, war es ein Livestream? Ich weiß es nicht mehr, herausgefunden hat. Der ist mal irgendwie auf die Webseite von denen gegangen, hat mal geguckt, wofür stehen die eigentlich.
Ja.
Und sein Fazit war, also Herr Dr. Krall ist ja jetzt dem Bündnis Deutschland beigetreten als Mitglied und da wurde dann auch viel getrommelt direkt. Mhm. Ne? Und aufgrund dessen hat sich der Harlekin das mal angeguckt und seine Aussage ist so, ja, wenn der Herr Krall jetzt einer Partei beitritt, die irgendwie 80% seiner Ideen vertritt, so, dann könnte man das ja noch nachvollziehen, aber dann guckst du dir diese Partei an und die will überhaupt nichts davon.
Mhm.
So, was sucht er da?
Mhm.
Und ich sage, er sucht rein die Strukturen und das war es.
Ja.
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 Ich glaube, das sagt er auch selber.
Das ist auch klug.
Ja, weiß ich nicht.
Ich ziehe mir mal den Aluhut auf.
Okay.
Pass auf. Also was ich ja sehr, sehr interessant fand, also das ist ja wirklich eine überaus richtig spannende Geschichte. Wir haben ja mitgekriegt, wie es Anfang des Jahres gelaufen ist mit der Werteunion und so weiter und so fort. Markus Krall hat im Vorfeld, das haben wir alle mitgekriegt und wir haben hier ja auch am Dachtheken, an der Dachtheke gesessen und gefiebert und spekuliert und überlegt und gedacht und haben uns ganzes Magazin darüber gemacht, verfasst. Also wir haben darüber debattiert und gesprochen. Es ging, ich glaube, Oktober oder sowas letzten Jahres ging es ja schon los und da wurde ja angekündigt, da kommt was, da passiert was, da passiert jede Menge und so weiter. Und es ist dann wirklich in einem, man kann es nicht anders bezeichnen, in einem Komplett-Fiasko für alle geendet. Mhm. Also nicht nur, dass diese Werteunion.
Soll ich nochmal Vollversager sagen?
Ist doch gar nicht nötig. Also gar nicht.
Ich glaube, 0, hat so schön getriggert beim letzten Mal.
0,3% sprechen für sich. Insofern, wie gesagt, also Markus Krall hat also doch eine Menge getrommelt und auch eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut. Und es ist dann ja, wie schon gesagt, in einem Komplett-Fiasko geendet. Also Markus Krall wurde ja nicht weniger als komplett geschasst von diesem irgendwie entstandenen Vorstand, der mit den Ideen und Vorstellungen von Markus Krall rein gar nichts zu tun haben wollte. So ich weiß jetzt nicht, wie ich Hans-Georg Maaßner in diese ganzen Geschehnisse einbeziehen soll. Es machte jedenfalls den Eindruck. Also den Eindruck, den hat man in den Monaten noch vor der Werteunion gewinnen können, dass ja Markus Krall und Hans-Georg Maaßen, dass da ja doch irgendwie so eine mindestens auch persönliche Beziehung besteht und man sich wohl recht grün war. Und ich weiß jetzt nicht, ob Hans-Georg Maaßen ein so durchweg durchtriebener Mensch ist, dass der das von sich aus irgendwie alles geplant hat, dass er Markus Krall nur benutzen wollte oder ob er einfach die falschen Berater hatte, in Anführungsstrichen den neuen Vorstand dieser Werteunion. Also mit dem Schassen von Markus Krall hat sich die Werteunion, wir hatten es erwartet, im Prinzip komplett selbst zerlegt. Ich hätte mir vorstellen können, also spinnen wir nur mal den Gedanken, Markus Krall wäre in der Werteunion geblieben. Mhm. Markus Krall hätte dort eine Rolle gespielt, nicht mal ein Amt eingenommen, aber vielleicht als jemand, der bei Wahlkämpfen auftritt, hier und da mal eine Rede hält. Mhm. Der Mann, der hätte die Massen begeistert und ich hätte mir vorstellen können, dass mit Markus Krall in der Werteunion durchaus tatsächlich hier die Ergebnisse in den beiden Ländern Sachsen und Thüringen noch ein bisschen anders ausgesehen hätten. Ja. Also ich glaube nicht, dass 0,3% dann das Ende der Fahnenstange gewesen wären. Vielleicht wäre er nicht zwingend über die 5%-Hürde gestürmt. Mhm. Ja? Aber ich denke mal so, also nahe dran wäre so eine Werteunion sicher gekommen. Vielleicht sogar noch viel weiter. Ich weiß es nicht. Also da wäre etwas möglich gewesen. So, und vergleichen wir das jetzt mal mit diesem Bündnis Deutschland. Das fand ich jetzt spannend. Da hat sich ja in den letzten 2-3 Tagen so ein bisschen was bewegt. Ja, ich weiß, wann war das jetzt? Am Montag oder Dienstag hat er ja auf einmal verkündet. Ja, ich bin jetzt hier am 3. Warte, heute ist der 5., ne?
Ja.
Ja, ich meine, am 3. hat er dann verkündet. Ja, ich bin jetzt Mitglied im Bündnis Deutschland. Hier, Leute von der Werteunion, kommt, macht rüber und so weiter und so fort. Und das alles ohne irgendeine, auch nur andeutungsweise.
Da irgendwie ohne Tamtam.
Ohne Tamtam, ohne Hinweis, ohne gar nichts. Also im Prinzip das komplette Gegenteil von dem, was er beim letzten Mal veranstaltet hat. So, und rübergegangen und da sagst du selber, ja, er hat. Programm passt vielleicht gar nicht, Strukturen sind vorhanden, Ergebnisse sind auch nicht so überragend. Und dann haben wir ja beobachten können, okay, also Markus Krall steht ja für eine Idee. Und Markus Krall wird sich natürlich auch das Parteiprogramm durchgelesen haben. So schätze ich ihn ein. Durchaus. Ja. Und jetzt gehe ich doch mal schwer davon aus, dass das Bündnis Deutschland jetzt nicht über allzu viele Mitglieder verfügt. Ja. So, und was haben wir gesehen? Die ersten Reaktionen, irgendwer, der irgendwie Adminrechte hat auf der Seite des Bündnisses für Deutschland, des Bündnis Deutschlands bei Twitter, hat dann, nachdem er quasi erst empfangen worden ist, freundlich, kam dann so ein zweiter Tweet. So nach dem Motto, ja, er ist ja nur ein, also so ein revidierender Tweet. Mhm. So nach dem Motto, ja, er ist ja nur einfaches Mitglied und es wird sich überhaupt nichts verändern, alles bleibt, wie es ist und so weiter. Ja, macht ja mal nicht den, macht ja mal keinen Fass aus. Wir wissen selber, dass er nicht ganz unumstritten ist und so weiter. Ja, also dann kam direkt sowas, was man auch bei der Werteunion, aber in Form
von Distanzeritis.
Distanzeritis. Ja. So, und jetzt weiß ich natürlich, dass so eine Kleinstpartei, da sind die Strukturen ja noch nicht so gefestigt. Mhm. Wer weiß, wer da alles Zugriff hat auf diesen Account. Und wir haben gesehen, anhand der Reaktionen aus Hamburg, total geil. Die sind alle,
das habe ich heute Morgen erfahren.
Ja, die sind dann komplett zurückgetreten.
Mhm.
Und dann finde ich, warte mal, ich habe mir das ausgedruckt.
Aber jetzt aufgrund, dass Markus Krall einfach nur normales Mitglied geworden ist. Pass
auf, am 25.08. hielt Markus Krall eine Wahlkampfrede in Weimar. Ausgerechnet in Thüringen erklärte er dabei Bündnis Deutschland zum zukünftigen Koalitionspartner der AfD. Er bekräftigte diese Haltung am 27.08. auf X, ehemals Twitter, und kündigte seinen Parteibeitritt an. Also da kündigte er ihn schon an, aber ich glaube, Mitglied geworden ist er dann am 3., zumindest hat er das dann da bei X publiziert. Einen Umbau unserer Partei weg von einer pro-westlichen in eine pro-russische Partei, die sich als Mehrheitsbeschaffer für die AfD betrachtet, lehnen wir ab. Also hier,
da merkst du ja wieder, dass dieses dämliche Framing auch bei allen anderen wirkt, ne, allen anderen Parteien.
Nein, aber
ich würde die AfD nicht als pro-russisch sehen und ja. Auch ein Krall überhaupt nicht.
Aber was ich hier mit zum Ausdruck bringen wollte, hier läuft es jetzt gewiss, also ne, warten wir mal ab, wie sich das alles entwickelt, aber hier läuft es jetzt gewissermaßen genau andersherum. Hier tritt auf einmal ein Vorstand zurück, weil Krall auftaucht. So, und wenn Krall sagt, dass ihm jetzt nur die Strukturen wichtig sind und er jetzt sagt, Leute, kommt doch alle rüber. Da sind nur 300-500 Mitglieder. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder das Bündnis Deutschland hat.
Dass man die quasi einmal austauscht. So.
Dass man, was meinst du? Hör mal, wenn der 400-500 Leute nur in die Partei bringt, dann ist die nächste Vorstandswahl doch gegessen.
Ja,
dann stimmt. Gehört dem die Partei mit allen Strukturen. Und dann wird vielleicht noch mal hier und da ein bisschen umformuliert. Ich habe mir das Parteiprogramm auch durchgelesen. Da steht wirklich nur Unsinn. Also also man muss schon sagen, so hier und da offenbaren sich doch sinnvolle Tendenzen, aber so in der Ausformulierung höchst problematisch, würde ich mal sagen. Also wenn es da zum Beispiel heißt, ja, wir müssen ja den CO2-Ausstoß irgendwie um den Klimawandel zu
bekämpfen. Voll den Klimakult da mitmachen, ey.
Also
geht doch zur CDU, ey.
Nee, wie gesagt, da siehst du ja, okay. Aber ne, wie gesagt, also das ist nur eine Vermutung. Es ist wirklich nur eine Vermutung. Aber es scheint sich hier, wie gesagt, es ist, glaube ich, nicht das Dümmste, es so anzugehen. Wenn denn da wirklich der Plan dahinter steckt.
Also es könnte was dran sein, dass er da versucht, was umzubauen. Gerade weil das Ding bei der Werteunion war ja auch immer, der wollte keinen Posten haben oder zumindest hat er es behauptet, keinen Posten haben zu wollen. Er wollte halt Einfluss auf den Wirtschaftsteil des Programms nehmen.
Ja.
Und damit ist er dann ja quasi auf die Schnauze geflogen, dadurch, dass die sich dagegen alle versperrt haben. Und jetzt ist ja mein Gedanke, ein Markus Krall ist nicht auf den Kopf gefallen. Der wird nicht nochmal einer Partei beitreten, wo er nicht mehr oder weniger die Garantie hat, dass er auf das Wirtschaftsprogramm Einfluss nehmen darf. Und deswegen könnte es schon sein, dass da vielleicht Absprachen gibt und gesagt wurde, hier, pass mal auf, unser Wirtschaftsprogramm ist für den Fuß.
Die Tonne.
Ja, und mach doch mal. Ja. Und ich meine, er wird das ja wahrscheinlich sowieso schon fertig geschrieben haben.
Absolut.
Brauchen die ja nur noch übernehmen.
Ja, Copy-Paste, zack, ja.
Und also, ja, vielleicht, könnte natürlich sein. Also, wenn das nicht gegeben ist, dann frage ich mich halt wirklich, warum der da eingetreten ist. Aber ich gehe schon davon aus, dass das gegeben ist.
Also, man sieht es ja an der Reaktion. Man sieht es an dieser fatalen Reaktion. Das ist ja quasi, fataler geht's ja gar nicht mehr, als zurückzutreten und auszutreten. Da hat er also, wenn du so willst, genau den richtigen auf die Füße getreten.
Ja.
Und ich weiß, aus Parteien, genau, also ich war in der PDV, hatte ich ja mal erzählt, und ich weiß um diese furchtbaren Dynamiken, die da entstehen, die, also auch diese Kleinkriege zwischen Landesvorständen, Bundesvorständen, mhm, und hast du nicht gesehen. Es ist ich glaube sogar, dass es in Kleinstparteien sogar noch schlimmer ist als in den großen Parteien. Ich glaube, die großen Parteien, die sind eher eingenordet. Ja, da sind die Strukturen fest, da sind die Seilschaften geknüpft. Da kommt nur derjenige in die Position, der auch irgendwo oben seine Verbindung hat und so weiter. So, und beim Bündnis Deutschland ist diese Struktur absolut noch nicht gegeben und man weiß, okay, in diesen Kleinstparteien, da sammeln sich ja alle möglichen Leute. Ja, und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, es gibt dann auch Menschen, wirklich, die sich dann auf ihren bedeutungslos Posten in einer bedeutungslos Partei irgendetwas einbilden. Die halten sich dann für King Louis und meinen jetzt hier die Macher zu sein, meinen jetzt gewissermaßen die Partei bestimmen zu können. Und jetzt siehst du ja hier, die Leute, also hier der Hamburger Vorstand jetzt nicht mehr, aber die sprechen ja explizit von einem Umbau. Ja, das ist, finde ich, also wenn das deren Gefühl ist, dann wird dahinter ja wohl auch etwas stecken. Ja. Ne? Man wird ja nicht so krass, so drastisch reagieren, wenn man nicht ziemlich genau weiß, dass hinter diesem Parteieintritt vielleicht ein Gedanke steckt. Ja, und dann gibt es wahrscheinlich Interessengruppen im Bündnis Deutschland, die dann sagen, okay, pass auf, Markus Krall, wir finden deine Ideen vielleicht nicht ganz unumstritten, aber damit können wir uns identifizieren. Und letzten Endes wissen dann wahrscheinlich auch einige, ich habe auch mal die Chats verfolgt. Da gibt es halt einige Leute, die dann auch explizit sagen, ja, hier bürgerlich-liberal komplett angepasst, das hat uns ja weit gebracht, ne? Vielleicht müssen wir auch einfach mal provozieren. Ja, ja. Also vielleicht hat dann die Fraktion im Bündnis Deutschland, die genau darum weiß, dass man jetzt hier, ne, sowas braucht. Ach, ja,
genau. So ein
vielleicht haben die tatsächlich sich da ihre Gedanken gemacht, auch, und ich sage jetzt explizit auch auf die Gefahr hin, es sich mit solchen Leuten zu verscherzen. Ja. Weil die haben letzten Endes.
Am Ende, wer als Kleinstpartei schon eine Koalition mit einer AfD ausschließt, also der kann sich halt gleich begraben lassen. Weil mit wem denn sonst? Als ob die CDU eine Koalition mit irgendeiner Kleinstpartei eingeht, die auch schon irgendwie teilweise ein bisschen komisch verschrien ist und so, wo man dann auch direkt eine Brandmauer aufbaut und es ist, aber hier dieses, ja, bürgerlich-konservativ und so angepasst, das funktioniert halt nicht. Man muss halt schauen, wie ist denn eigentlich die AfD groß geworden? Die AfD ist durch Skandale groß geworden, dadurch, dass die ständig in der Zeitung steht. Niemand kennt einen, was heißt niemand, aber die meisten Leute kennen nicht einen einzigen Landesvorstand der AfD, außer Björn Höcke. Und der ist halt groß geworden mit Skandalen. Und dadurch wird auch eine Partei groß. Du wirst nicht groß, wenn du dich komplett wie eine Maus irgendwo in der Ecke verziehst und ein bisschen rumpiepst und sagst, ja, hier, mir gefällt das nicht, was ihr hier macht. So, du musst halt schon auf die Kacke hauen. Millet hat auf die Kacke gehauen. Ein Höcke hat auf die Kacke gehauen, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Oder ob die Medien vielleicht auch einfach nur ständig das Negativste reininterpretieren, was man reininterpretieren kann bei ihm. Und genau das ist es. Du brauchst jemanden, der auf die Kacke haut, so jemand wie Markus Krall, wie ein Millet, wie ein Björn Höcke. Wie gesagt, politisch bin ich bei dem, da würde ich eher die Sarah Wagenknecht wählen.
Hast du denn das Video nicht gesehen, das du jetzt gleich
einblendest? Ja, das ist ja eingeblendet. Ja, ich weiß nicht. Das ist halt auch Wahlkampf, ne? So kurz vor der Wahl noch irgendwie vielleicht dann noch 3-4 Leute abzuholen, die denken so, oh ja, oh, jetzt will er doch Marktwirtschaft.
Ja, aber du hast
das ist doch genau das Gleiche wie bei also es funktioniert, ja, es funktioniert. Aber es ist genau das Gleiche wie jetzt nach Solingen. Wir hatten ja da den Anschlag da und wir auf einmal alle wieder hochgekommen sind und gesagt haben, wir müssen jetzt den Düsi starten. Und dann ja irgendwas mit Messerverbote und so ein Kram. Mhm. Aber irgendwie sind alle direkt wieder aufgesprungen. Mhm. Ey, guck mal, wir haben sogar eine Abschiebung nach Afghanistan gemacht. Wow, krass, guck mal, 28 Leute.
Ja, aber ich glaube, 6 davon sind tatsächlich geblieben oder 5. Bei 5 hat es nicht geklappt.
Scheiße.
Also die haben nicht mal die 28 rüber. Ah, okay. Aber ja, die sind jetzt in so einem Horrorknast, hast du gehört?
Ja, keine Ahnung, wie viel da wieder stimmt. Ich meine, die Taliban lügen, unsere Regierung lügt, die Bild lügt, alle lügen. Also, mir egal.
Also, was ich an der Stelle sagen wollte, die Gefahr, dass man durch so eine Aussage, gerade auch im nationalen Lager, sich vielleicht dann doch mehr Leute verprellt, als hier im liberalen Lager Leute dazugewinnt, die ist doch meines Erachtens eher groß. Also entweder der hat sich da komplett verkalkuliert oder hat eben, wie gesagt, aus Versehen tatsächlich die Wahrheit ausgesprochen. So, und
das weiß ich nicht.
Also da müsste man drauf gucken. Man müsste Björn Höcke, glaube ich, ein bisschen besser im Auge behalten. Und weißt du was, ich muss ja sagen, ich mag den Mann allein deswegen, weil keiner wie er, ja vielleicht außer Alice Weidel vielleicht noch, aber wie er die Gemüter der Linken, also wirklich zum Explodieren bringt, das ist unfassbar, was der für ein rotes Tuch für die ist.
Ja.
Und der muss.
Ja, und nur deswegen ist der so bekannt.
Ja,
da kommen wir ja wieder dahin, wir brauchen. Ne?
Genau, und ich weiß es nicht, vielleicht haben die Leute im Bündnis Deutschland das auch erkannt. Man braucht eben so eine Höcke-Figur, so eine Millet-Figur, und Markus Krall wär nicht, wenn er, ne? Wenn nicht er, wer dann?
Ja,
ne? Also das ist ja. Das
nicht
noch mal
zu korrigieren. Ich habe gerade gesagt, wir brauchen Markus Krall nicht. Aber
wir reden hier von
also
der
ich,
Show.
Für die Show.
Wir reden hier von der Show.
Und Parteien, die vielleicht mal hochkommen wollen, die brauchen ihn.
Ja, genau. Also das ist hier alles unter dem Show-Aspekt zu betrachten. Ne? Demokratie ist nichts. Das ist keine gute Idee. Ja, also um das an dieser Stelle noch mal nach außen hinzukehren. Ja, aber ich, ne, wie gesagt, auch beim Panzer habe ich das ja seinerzeit gesagt. Ich glaube, es spielt, glaube ich, keine Rolle, wessen Mittel man sich bedient, um gute Ideen nach vorne zu bringen. Mhm. Und wenn man nun mal diesen Status quo hat, den wir nun mal haben, der ist ja nicht der beste. Aber wenn es da Möglichkeiten gibt, die Idee zu verbreiten, dann sage ich doch, um Himmel Herrgotts Willen, wer sich das antun will mit einer Partei, ich werde es nie wieder tun, aber wenn das jemand möchte, dann bitte. Ne? Wenn es denn zum Erfolg führt oder führen kann, dann würde ich doch nicht sagen, komm, lass es bleiben. Also die Weisheit, ne, da ist ja auch wieder hier, was wir ja immer gerne anderen vorwerfen, die Anmaßung des Wissens.
Ja.
Das habe ich ja nicht. Deswegen kann ich ja nicht sagen, okay, meine Idee, und ich habe jetzt nicht mal eine großartige Idee, außer Vernetzung und wie gesagt, gegenseitige Kooperation, gerade auf marktwirtschaftlicher Ebene. Aber wie gesagt, wenn jemand glaubt, es über diesen Weg in irgendeiner Art und Weise zu schaffen, die Idee weiter zu verbreiten, dann ausprobieren, machen, gucken.
Ja, ja.
Ich wünsche jedem diesbezüglich viel, 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 viel Erfolg. Und also schauen wir mal, was die nächsten Tage und Wochen diesbezüglich so bringt. Ey, wir können Krall in den Titel aufnehmen.
Ja.
Ja,
100.000 Aufrufe.
Clickbaity, sag ich dir. Wir
photoshoppen den hier noch rein, irgendwie zwischen uns.
Der erscheint hier dann.
Ja.
Einblendung jetzt.
Aber wenn ich gleich Zeit habe, dann mache ich das.
Ja, wundervoll.
Einblendung jetzt.
Sehr schön. Ja, jetzt haben wir schon über eine Stunde.
Ja, sollen wir noch kurz VW ansprechen?
Ich weiß nicht, was wichtiger ist. VW oder das Urteil hier aus, wo war das noch gleich? Osnabrück? RKI-Files?
Ja. Ja, finde ich auch. Ja, doch. Dann machen wir
dann
RKI
lieber, also
und
VW
Osnabrück.
Ist am, ne?
Treten Sie aus der Gewerkschaft aus. IG Metall hat dafür protestiert, was gerade passiert. Jetzt haben Sie es bekommen, jetzt protestieren Sie gegen den Vorstand. Treten Sie aus allen Gewerkschaften aus, die sind schuld.
Unbedingt, Gewerkschaften sind das Problem dieses Landes. Und doch eine Sache noch mal zu VW. Eine ganz, ganz kurze Sache, weil man ja jetzt hier, das ist ja jetzt hier der Mainstream, ne? Warum geht's VW so schlecht? Ja, weil die keine Autos verkaufen, ja? Und welche Autos verkaufen sie nicht? Autos. Oh. Ja? Und jetzt heißt es, ja, die haben den Anschluss verpasst. Ne? Die haben nicht investiert in die E-Mobilität. Ja, die haben zwar dann, Robert Habeck hat es gesagt.
Habeck hat ja gesagt, eigentlich können wir die jetzt nicht hängen lassen, weil die haben ja unsere Stiefel geleckt.
Ja, ja, genau.
Also das ist ja das Wildeste auch noch.
Aber wie gesagt, die Begründung ist, ja, VW hat halt die Entwicklung verpennt. Ja, VW hat nicht frühzeitig genug in die E-Mobilität investiert, also in die Entwicklung der E-Mobilität. Jetzt habe ich hier so einen wunderbaren Tweet gefunden bei X. Pass auf, Toyota 2023, 11,23 Millionen abgesetzte Autos, Betriebsgewinn 32 Milliarden. Ne? Wir reden von Toyota. Gewinnmarge 10%, Anteil an E-Autos circa 1%. Die haben die Entwicklung auch verpasst, aber irgendwas machen sie richtig, ich weiß nicht was.
Ja gut, da muss man zur Relativierung ein bisschen sagen, die verkaufen fast kein Auto mehr, das nicht auch Hybrid ist. Ne?
Ja, aber spielt ja keine Rolle. Es sind keine E-Autos. Also wie gesagt, also man hat da seine eigenen Erfahrungen gemacht, man hat eigene Entwicklung vorangetrieben und hier wird VW natürlich, oder hier wird, Habeck spricht ja hier von einem Markt, also hier, sage ich mal, ja. Ist es ja so, dass man im Prinzip das Spielfeld, auf dem man sich bewegt, also der Markt sozusagen, das zieht man denen unter den Füßen weg,
ja.
Sagt denen dann, okay, stellt euch jetzt auf das Neue ein und ich meine auf einmal von Ascheplatz auf Rasenplatz, keine Ahnung, ich weiß es nicht, oder ja, statt Schwimmen muss jetzt Bergsteigen oder sowas, also man nimmt ihnen das Spielfeld, das worauf ja, der Betrieb immer ausgelegt war, sagt ihnen dann, du musst dich jetzt sofort verändern, weil wir die Bedingungen verändert haben. Hat nicht geklappt, nicht in der Kürze der Zeit. Ja, Pustekuchen. Also Politik ist an allem schuld und die Gewerkschaften tragen ihren Teil dazu bei.
Die sind geisteskrank. Ja. Wir haben 2019 haben die noch, für all das haben die ja demonstriert.
Ja.
Die wollten ja mehr Klimaschutz, mehr dies, mehr das. Die feiern den ganzen Scheiß ja auch. Hier die Flottenziele und bla von der EU, die feiern den.
Ich wünsche allen, wirklich jedem einzelnen Gewerkschaftsmitglied von Herzen die betriebsbedingte Kündigung an den Hals. Ja,
ja, den Gewerkschaftsmitgliedern nicht unbedingt.
Doch, die unterstützen den
ganzen. Ja, eigentlich,
ja, also,
eigentlich du hast recht.
Das ist wirklich, ja. da muss man wirklich mal sagen, genau solche Leute, genau das ist das Problem, dass solche Leute nicht den, weiß ich nicht, den Kopf aus ihrem Hintern ziehen und einfach mal darüber nachdenken, wofür die da eigentlich jetzt stehen, wofür die da die Trillerpfeifen bedienen.
Ja,
ja, da zahlen die auch noch Geld dafür. Ja. Diese ne, das Geld, wohin fließt das? Ja, natürlich zu den Gewerkschaftsbossen. Die führen ein tolles Leben. Die müssen sich darüber keine Gedanken machen, dass es jetzt zu betriebsbedingten Kündigungen kommen wird. Die haben ausgesorgt. So, und ganz ehrlich, wer heute noch in einer Gewerkschaft ist, tut mir leid, der hat es nicht besser
verdient. Komplett lost.
Also komplett. Also man muss sich einfach mal angucken, was diese Leute ja fabrizieren, was diese Leute einfordern. Ja, und was wollte ich jetzt sagen? Dazu gehört kein Hochschulabschluss, um zu erkennen, dass das, was diese Leute fordern, diese Gewerkschaftsbosse, ja, dass das einfach der Weg in die Hölle ist. Ja.
Ja.
So viel dazu. So, reicht jetzt hier. Kack VW, kaufe ich mir nie wieder.
Nee, mein nächster wird ein Toyota.
Ja, Toyota. Ja. Kaufen Sie Toyota. Toyota, möchten Sie uns sponsern, bitte? Wir machen Werbung für Sie. Möchten Sie uns nicht ein Probeauto schicken?
Ja. Ich hätte gern Corolla, den langen.
Ich hätte gern diesen Geländewagen. Der Pajero wird ja nicht mehr Toyota Pajero war das.
Ne? Keine Ahnung. Mir sind Geländewagen zu stromschluckend, wollte ich schon sagen. Die schlucken mir zu viel. Ich brauche ein Auto, das so um die 5 Liter braucht.
Haben die Family Vans?
Ja, haben die. Yaris, glaube ich, ist. Nee, Yaris ist der Kleine.
Ach. Ich meine, das ist der. Ich hätte gern den Family Van, liebe Toyota-Leute, falls sie uns.
Ich begnüge mich mit dem Corolla.
Wie dem auch sei, kommen wir zum ja, hier auch noch zu einem wichtigen Thema. Also was ich ja richtig, richtig krass finde. Also Sie haben es ja mitgekriegt, um das hier nochmal kurz vorzulesen. Verwaltungsgericht Osnabrück legt Bundesverfassungsgericht Entscheidung über einrichtungs- und unternehmensbezogene Nachweispflicht vor. Das hat uns ja gestern erreicht.
Mhm.
Das ist ja fatal. Also jetzt
Hammer.
Auf, Das ist wirklich ein Hammer. Und da muss ich ehrlich sagen, okay, damit hätte ich in 1000 Jahren nicht gerechnet. So, mal gucken, was daraus wird. Ich weiß nicht, was daraus wird. Also jetzt muss ja das Bundesverfassungsgericht unter Bezugnahme der Informationen, die aus den RKI-Files hervorgegangen sind, nochmal neu verhandeln, wie das eigentlich ist mit der, wie war das nochmal, mit dem...
Einrichtungsbezogene Impfpflicht?
Oder? Genau, mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und dem Grundgesetz. Lässt sich das vereinbaren? So, und da gibt es ja jetzt neue Fakten und auch die Aussage eines, ja, wie hieß der nochmal, Doktor, schlag mich tot, Schade war das, ne?
Ich weiß es nicht mehr.
Das war doch der RKI-Typ. Schade, meine ich. Wie ist der? Oh Mann, ey, jetzt bin ich hier ganz durcheinander gekommen. Nee, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, also, ich meine, es war Dr. Schade mit 2 A. Mhm. So, auch die Aussagen dieses Herrn, der da gesagt hat oder zu verstehen gegeben hat, dass ja die Entscheidungen nicht zwingend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht haben, sondern eben auf, wie war das? Management oder so Risikomanagement. Also man wollte doch letzten Endes nur ein Bild erzeugen,
ja,
ohne dafür auch nur die geringste Evidenz zu haben. So, und die Begründungen, die das Bundesverfassungsgericht abgeliefert hat, um eben diese Impfpflicht, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht zu rechtfertigen, denen wurde ja jetzt die Grundlage mehr oder weniger vollständig entzogen. Mhm. Jetzt muss das Bundesverfassungsgericht noch mal komplett neu entscheiden. Und das ist, wie gesagt, da stellt sich natürlich dem normalsterblichen Menschen die Frage, was wird das wohl für Konsequenzen haben?
Gar keine.
Würde ich so nicht sagen.
Also, weiß ich nicht.
Würde ich so nicht sagen. Also es kann tatsächlich ungemütlich werden.
Ich weiß es nicht.
Also es wird wahrscheinlich, ich hab da einen lieben Freund gefragt, der sich damit wirklich sehr, sehr gut auskennt. Wo habe ich das jetzt? Na, Moment, war das hier?
Ich stelle mir ja sowieso schon die Frage, wie kann eigentlich ein Bundesverfassungsgericht als Kronzeugen damals eine weisungsgebundene Bundesbehörde heranziehen, gegen die ja eigentlich das Verfahren läuft. Also es läuft ja eigentlich gegen die Bundesrepublik das Verfahren, hey, passt mal auf, eine Impfpflicht, egal ob jetzt einrichtungsbezogen oder allgemein, könnte verfassungswidrig sein. Mhm. Und dann geht eine Bundesbehörde, die dem Gesundheitsministerium weisungsgebunden ist, hin und sagt, hallo, wir sind Kronzeuge, wir ordnen euch das jetzt hier mal ein. Also da muss ja schon auch irgendwer Lack gesoffen haben beim Bundesverfassungsgericht.
Ja, ich glaube, die haben sowieso alle Lack gesoffen, aber das heißt ja, die Aussagen, die seinerzeit bei der Verhandlungen seitens des RKI abgegeben worden sind, nach Abgleich mit den RKI-Files stimmen so nicht.
Ja.
Also das heißt, da könnte man, ich bin wie gesagt kein Jurist, aber wenn man diese Aussagen dann nochmal rekapitulieren wird und dann vielleicht nochmal abgleicht mit den RKI-Files, dann könnte ja unter Umständen, ich weiß jetzt nicht, ob die Leute vereidigt worden sind, aber vielleicht eine Falschaussage vor Gericht. Das ist, glaube ich, strafbar. So, ich habe auch mal gefragt, jetzt habe ich es gefunden. Also Parlamentarier sind grundsätzlich sicher. Mhm. Denen passiert nichts. Die sind ja nur ihrem Gewissen verpflichtet, unterworfen. Aber alles darunter könnte wirklich ganz, ganz, ganz massive Probleme bekommen. Mhm. Also auch so rechts, also ganz einfach, also da kann man dann als Geschädigter meinetwegen den Klageweg beschreiten, und das ist dann eben, wie gesagt, nicht unwahrscheinlich, dass diese Leute dann auch dafür belangt werden. Das sind dann beispielsweise die Berater der Regierung, ja, die Einflüsterer, das sind dann unter anderem auch die Beamten des RKI, ja, so, oder das sind dann auch Ministerialbeamte, die dafür gesorgt haben, dass diese ganzen Maßnahmen, wenn du so willst, überhaupt exerziert worden sind. Mhm. So, also diese Leute, die die im Prinzip nicht dagegen protestiert haben, ja, die also ihrer Beamtenpflicht in dem Sinne nicht nachgekommen sind, denen könnte man aus einer etwaig neuen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einen ganz üblen Strick drehen. Mhm. Und das wird dann nicht wenige treffen. Das ist, boah, ich finde das, also allein diese Vorstellung.
Ja, ja. Ich würde es auch feiern, wenn da jetzt ein paar Leute echt für auf die Finger kriegen für den Scheiß.
Alle.
Alle.
Ja. Alle. Einblendung jetzt. Wer soll bestraft werden? Alle.
Ja.
Welche Wurst möchten Sie im Knast sehen? Ja, also ich sag mal so, ich finde jetzt, also wie gesagt, es ist immer schwierig zu beurteilen als Nicht-Jurist, wie man das alles gewichten soll. Aber ich sag mal, von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, also von den Juristen, von denen ich jetzt gehört habe, da gibt es ja einige, die sich da auch schon dazu geäußert haben, die sind da schon dezent aus dem Häuschen, also was dieses Urteil jetzt angeht und auch was das zu erwartende Urteil des Bundesverfassungsgerichtes angeht, weil die Informationen aus den RKI-Files, die sind ja eindeutig. Ja. Da gibt es ja nichts dran zu rütteln, da gibt es nichts
politische
dran zu...
Politische Einflussnahme, noch und nöcher.
Noch und nöcher.
Weiß eigentlich der Tagesschau-Zuschauer da mittlerweile von? Oder der Spiegelleser?
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube nicht, nein. Weil
die also, wären ja jetzt genauso überrascht über dieses Urteil, von dem sie nichts erfahren.
Müssen wir mal gucken. müssen wir mal gucken. Ich schaue gleich mal. Ich hab's, also wie gesagt, nicht gesehen. Ich hab's auch nicht. Ich habe gar nicht dran geglaubt, dass die darüber berichten. Deswegen habe ich gar nicht erst danach gesucht.
Ja, bei Bild war es auch. Ich habe es durch Zufall gesehen. Ich habe über die Bildseite gescrollt und irgendwo so, keine Ahnung, wenn man so ganz durchscrollen kann, so in der Mitte und dann irgendwie so rechts so ein kleines Kästchen war dann hier, Urteil bei bla bla bla, Bundesverfassungsgericht muss ich wieder befassen und so. Ich dachte so, okay, das ist aber hier ganz krasse Randnotiz, obwohl das ja hier, also das müsste eigentlich auf jeder Titelzeile des ganzen Landes stehen. Also
wir sind es ja gewohnt. Wir sind es ja gewohnt, dass solche Nachrichten oft erst mit einer gewissen Verzögerung den Weg in die breite Öffentlichkeit finden. Wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich tatsächlich, als ich diese Nachricht da bekommen habe, gestern Vormittag, ich dachte mir jetzt schon, okay, das wird jetzt bei der Tagesschau vermutlich noch nicht ganz weit oben stehen. Also damit habe ich mich schon abgeschlossen. Also mit dieser Vorstellung, dass solche Nachrichten, solche wichtigen Nachrichten eigentlich den Weg in die breite Öffentlichkeit finden, also das ist komplett raus mittlerweile.
War es jetzt vor kurzem bei Lanz? Ich glaube, da ging es auch um die Impfpflicht. Jetzt nicht in dem Kontext, aber ich glaube, da ging es schon um die Impfpflicht. Mhm. Und Lanz hat sehr kritisch nachgefragt. Ich glaube, er hat sich auch auf die RKI-Geschichten bezogen, RKI-Files. Und da hat er sehr kritisch nachgefragt, wie das denn überhaupt sein kann, dass man noch vor der Bundestagswahl gesagt hat, mit uns wird es keine Impfpflicht geben und danach direkt gesagt hat, hier, let's go, jetzt wollen wir das Ding. Also es scheint doch ein bisschen im Mainstream mittlerweile anzukommen, aber also wenn es in der Geschwindigkeit weitergeht, dann haben wir eine Aufklärung 2050 ungefähr. Also dann weiß der Tagesschau-Zuschauer das, was wir heute schon wissen, 2050.
Ja, aber schauen wir mal. Also ich meine, was sich ja in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, dass die alternativen Medien, ja, also alle möglichen, da gibt es ja mittlerweile ein gigantisches Angebot, also dass diese alternativen Medien, wie gesagt, einen enormen Druck ausüben auf eben die öffentlich-rechtlichen, eben auf die Mainstream-Medien, weil schlicht und ergreifend einfach nicht mehr zu kontrollieren ist, welche Infos rauskommen und welche Infos nicht. So und man ist ja immer in der Gefahr, dass vielleicht so eine Nachricht wie die jetzt über diese Entscheidung aus Osnabrück, dass so eine Nachricht dann viral ihren Weg geht, von vielen vielen Leuten gesehen wird auf den sozialen Medien, bei WhatsApp, bei Twitter, bei Schlag mich tot. Und sich diese Leute dann auch fragen, ja, warum habe ich das denn in der Tagesschau nicht gesehen? Mhm. Ja, wie gesagt, also meine Mutter schickt mir auch schon Videos per WhatsApp, ja. Da sage ich mal, Mutter, woher hast du das? Das ist ja...
ja, ja.
Das ist ja böse. Du weißt, was ich meine. Also ja, ab und zu gehen dann wirklich so Nachrichten durch. Und also der Otto-Normal-Otto, ja, der wird sich dann auch fragen, so, warum war das denn jetzt nicht in der Abendsendung? Warum habe ich das in den Tagesthemen nicht gesehen? Warum habe ich das bei heute nicht gesehen? Das ist doch wichtig. Haben die Leute vielleicht recht, die sagen, dass das alles Lügenmedien sind oder sowas? Die Gefahr besteht permanent, dauernd und ständig. Ne? Also deswegen, der Druck ist da und Schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird. Ach, ich bin wieder viel zu optimistisch.
Ja, ich bin weniger optimistisch. Was die politische Landschaft angeht, aber.
Ich glaube, alles wird gut. Ich freue mich ja schon auf die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten. Ne?
Oh ja, das wird auch geil. Ja.
Auch sehr lustig. Einblendung jetzt. Da geht ja gerade dieses Video, dieses Bild rum. Da haben Familienmitglieder, ich weiß jetzt nicht, ob es entfernt Verwandte gewesen sind, aber spielt ja keine Rolle. Mhm. Familienmitglieder von diesem Running Mate von Kamala Harris, die sich da hingestellt haben und offiziell Trump supporten.
Mm. Waltzes for Trump oder
ja,
so.
Genau, richtig. Shirt, also ja. das ist sehr, sehr schön. Also es zeigt aber auch, ne, auch in den Vereinigten Staaten ist, glaube ich, der Unterhaltungswert der Show, die da gerade abläuft, also grandios.
Riesig.
Ja. Riesig. Ja.
Hast du dir auch Notizen gemacht?
Natürlich habe ich mir Notizen gemacht, nämlich mit Schriften von Hörner. Denn
Freiheit schreibt man mit Hörner. Ich glaube, das war diesmal nicht so gut. Nee, aber
du musst ganz hoch singen.
Dafür sind die Stifte wesentlich besser als unser Gesang. Ich halte es immer so in die Kamera, obwohl ja sowieso die Einblendung jetzt kommt.
Genau.
Ja, unterstützen Sie Hörner, denn Hörner hat sehr gute Schreibutensilien und Mappen und was es da sonst noch alles gibt. Ja,
und Herr Hörner unterstützt auch uns.
Genau.
Ja, deswegen unbedingt
mit Stifte. Dem Code Freiheit 10, 10% sparen als Dachtheken-Duett-ZuschauerIn.
Was?
Ja, vielleicht bestellen ja auch Frauen, oder?
Hast du gerade in gesagt?
Ja.
Ich habe jetzt
ich versuche das, weißt du, ich benutze das extra, um solche Reaktionen hervorzurufen, ja? Und es
dachte, der Satz,
immer wieder.
Ich dachte, der Satz geht noch weiter.
In
was?
Ja. Ja, 10% Rabatt, sehr based.
Ja.
Und wie letztes hat auch ein Zuschauer hat mir ein Bild geschickt.
Nein.
Ja.
Einblendung jetzt?
Können wir, glaube ich, nicht machen. Da ist so viel Privates auch drauf. Okay. Aber er hat sich einen Hörnerstift.
Wundervoll. Herzlichen Dank. Toll. Richtig gut. Wir hoffen, Sie sind zufrieden. Er ist bestimmt zufrieden, ne?
Ja.
So, und wissen Sie was? Sie werden auch zufrieden sein mit diesem herausragenden Shampoo. Ja, ich benutze es. Michael Werner benutzt es. Alle coolen Leute benutzen es. Seien auch Sie cool. Und kaufen Sie dieses Shampoo. So.
So läuft Werbung.
Ja, so läuft Werbung. Und die mega coolen Leute. Gott, das wird jetzt zu boomeresk.
Ja,
falls Sie über keinen so einen schönen Bart wie ich verfügen und Sie sich gelegentlich rasieren, dann ist dieses Rasierwasser die erste Wahl für Sie. Soll ich nochmal Einblendung jetzt sagen?
Nö.
Okay, das kriegst du so hin. Ja, wissen Sie, und falls Sie dann doch so richtig mega cool sind, so wie ich, und einen Bart haben, dann müssen Sie zwingend auch dieses Bartöl bestellen und anwenden. Es ist wirklich sehr gut.
Was auch sehr gut ist, ist unser Magazin Eigentümlich frei, Einblendung jetzt, mit hervorragenden Artikeln. Übrigens auch, wir haben ja heute sehr viel über Toyota gesprochen.
Ja.
Von Toyota lernen, Schmerztherapie nach Taichi Ono.
Ja.
Also dem Ingenieur, dem Chefentwickler war das, glaube ich, damals, der da einige Veränderungen bei Toyota herbeigeführt hat, die sehr, sehr steil gingen. Ja.
Genau, richtig. Da geht es unter anderem um Effizienz. Und das ist ein Artikel, den gibt es in drei Teilen. In der jetzt kommenden Ausgabe erscheint der zweite Teil. Und da geht es eben darum, welche Philosophie hinter Toyota steckt und warum Toyota so dermaßen, also ist einfach ein erfolgreiches Unternehmen und warum es so ist. So, und warum, und das wird dann in diesen Artikeln auch abgeglichen, warum der Staat so schlecht ist.
Ja. Und die staatsnahen Konzerne.
Genau, richtig. Also dieses Heft hat es in sich.
So, ne? Ist es.
Genauso wie diese Bücher.
Diese Bücher.
Einblendung jetzt.
Sollen wir sie alle nochmal vorlesen,
die Titel? Ordnung und Anarchie von Jörg-Guido Hulzmann.
Einführung in den Libertarismus. Also falls Sie hier gerade neu dabei sind und überhaupt keine Ahnung gehabt haben, wovon wir reden.
Ja.
Das ist Ihr Buch.
Genau.
Dann hätten wir die Warnung vor der Hayeks Warnung vor der Knechtschaft. Eine kommentierte Einführung in das Jahrhundertbuch The Road to Serfdom. 80 Jahre nach seiner Erstausgabe von Carlos G. Bauer.
Ja. Der schreibt mindestens so gut, wie er moderiert.
Jawohl.
Ja.
Und dann nochmal Carlos G. Bauer und Sandra Hake als Herausgeber. Wege aus der Sackgasse. Verständigungstexte zur Krisenbewältigung, Wortbeiträge kreativer Denker und Unternehmer.
Auch enorm wertvoll und sehr gut zu lesen.
Einkaufswagen füllen jetzt.
Ja, bitte. Alles. Ja, damit unterstützen Sie uns. Meine Damen und Herren, jeder Kauf bringt uns weiter und sorgt dafür, dass dieses Format noch bis in die Unendlichkeit weiter.
Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter.
Genau, und einen Tag darauf. Ja, War doch mal wieder interessant zu zweit, ne? Also
war unterhaltsam.
War unterhaltsam.
Ganz eine gute Sendung. Wie fanden Sie die Sendung? Schreiben Sie es in die Kommentare.
Unbedingt in die Kommentare schreiben. Unbedingt einen Daumen da lassen. Und falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie diesen Kanal und teilen Sie unsere Videos, was da Zeug hält, ne? Ja. Habe ich dir erzählt, dass mein Schlager jetzt seit 4 Jahren online ist?
Ich glaube, ja.
Ja, stimmt, ich habe es dir erzählt. Ich habe das jetzt auch nur gebracht, damit die Zuschauer das jetzt. Ich dachte, du spielst mit.
Ja. Der ist schön, der Schlager.
Das ja, kennen Sie, googeln Sie doch einfach mal, falls Sie es noch nicht getan haben, falls Sie das Lied noch nicht kennen. 3 Worte wie ein Gedicht. 3 Worte wie ein Gedicht. Und schauen Sie sich das Video an. Ich bin auf Ihre Reaktion gespannt. Ja, wir sind dann ja ab morgen unterwegs. Also falls Sie irgendwelche Bestellungen aufgeben, die werden dann erst wieder am Montag bearbeitet. Außer Sie, Montag. Wir sind dann ja, sobald das ausgestrahlt wird, sind wir schon
fahren. Ja, da sind wir quasi im Fahren.
Ja, die werden dann am Montag, wie gesagt, bearbeitet werden. Da bitten wir um ein bisschen Geduld, weil wir sind morgen nämlich dann schon unterwegs nach Stuttgart zum Bürgergipfel. Und ja, falls Sie in der Nähe wohnen, wir würden uns freuen, Sie dort auch zu treffen. Ne? Mir macht das ja immer wieder Spaß, unsere Zuschauer auch hier so in Persona kennenzulernen und nicht nur über E-Mails und so. Ne? Ja, in dem Sinne. Danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Woche. Alles Gute und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt. Wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht. Wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wärst auch du unser Abonnent. nennt.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.